ist natürlich etwas Besonderes. Und wir Christen feiern Pfingsten. Warum feiern wir das eigentlich? Aus Tradition, aus Gewohnheit. Weil so ist, dass jemand festgelegt hat, warum feiern wir Pfingsten? Natürlich ist Pfingsten ein Fest. Und zwar geht es um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das heißt, wir feiern das Kommen des Heiligen Geistes. Aber wir feiern noch etwas anderes, und zwar die Geburtsstunde der Gemeinde. Denn genau damals, zu Pfingsten, zu diesem Pfingstfest, wurde auch die Gemeinde gegründet. Und wir wollen uns diesen Text gemeinsam heute ansehen, in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 1 bis 11. Und wir uns ein paar Details anschauen, die das Kommen des Heiligen Geistes begleitet haben. Und wir werden uns dabei abgeleitete Prinzipien davon genauer ansehen. Denn die Frage ist ja nicht nur, was ist Pfingsten oder warum beide Pfingsten, sondern ist das relevant für uns heute? Ist der Heilige Geist noch relevant für uns heute? Ist das Wirken des Heiligen Geistes noch relevant für uns heute? So, wir wollen uns den Text nähern. Bevor wir aber das tun, wollte ich noch kurz sagen, im Allgemeinen ist es so, wenn wir uns der Bibel nähern, die Bibel studieren, dann sind wir ganz viel beeinflusst durch bereits gehörte Predigten, durch das, was wir wissen und so weiter. Und haben gewisse Vorurteile, wenn wir uns diesem Text nähern. Diesem oder auch einem anderen Text. Das heißt, wir können nicht, wir verstehen Gott nicht wirklich so, wie er es eigentlich geplant hat in seinem Wort. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Köpfe frei bekommen und uns von allem belasten, was wir bisher auch angesammelt haben, von Wissen und alles Mögliche und uns wirklich öffnen für den Heiligen Geist. Wir wollen jetzt gemeinsam den Text lesen, Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Ich lese aus der Elberfelder-Übersetzung. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen, wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gotteswürdige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich, aber alle wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie in jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Tartarus Melder und Elamiter, unsere Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen, den Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unsere Sprachen reden? Apostelgeschichte ist ein wunderbares Geschichtsbuch. Es beschreibt uns von vorn bis hinten das Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn wir einen Titel für Apostelgeschichte finden müssten, dann könnte man dann einfach nennen, Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Von vorne bis hinten. Ja, es beginnt ja schon zu Beginn im Kapitel 2, dadurch, dass die Juden oder die gläubig gewordenen Juden, also die Jünger, auf den Heiligen Geist warten. Sie werden dann erfüllt, können Zeugen sein und das zieht sich hin. Und wir wollen uns, wie gesagt, ein paar Details ansehen und dann ein paar abgeleitete Prinzipien davon. Und das erste Detail, ein wichtiges Detail, finden wir in Vers 1. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort versammelt. Alle an einem Ort versammelt. Das heißt, wir können hier das Prinzip der Einheit ableiten. Die Jünger waren ja zusammen, das lesen wir auch im ersten Kapitel. Sie kamen immer zusammen, auch eine Gruppe von Frauen. Und sie warteten gemeinsam, sie hatten ein Ziel. Sie waren immer beisammen, beteten einmütig. Sie hatten ein Ziel. Was war dieses Ziel? Jesus hat ihnen gesagt, sie sollen warten, denn es muss sich etwas erfüllen. Und zwar lesen wir im Kapitel 1, Vers 5. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Also sie kamen zusammen, an einem Ort waren sie beisammen, mit diesem Ziel. Sie warteten darauf, die Verheißung Jesu. Und sie waren natürlich in Einheit zusammen. Sie waren nicht nur an einem Ort, sondern sie waren auch mit den Gedanken an dem gleichen Ort, am selben Ort. Denn wir können ja auch an einem Ort sein, aber mit den Gedanken noch woanders sein. Wir können mit unseren Gedanken bei einem Fußballspiel sein oder mit den Gedanken an den geplanten, an die geplante Wanderung am Nachmittag oder wo auch immer. Das bedeutet aber nicht, dass wir Einheit haben, sondern wenn wir an einem Ort sind und mit den Gedanken auch an selben Ort, dann ist das die Einheit, die Raum lässt, einfach um damit Gott wirken kann. Und das war bei den Jüngern damals so. Denn der Heilige Geist wird genau dort, wo Menschen in Einheit zusammentreffen, zusammenkommen. Tatsächlich ist es ja so, dass der Heilige Geist Menschen vereint und nicht trennt und nicht spaltet. Aber wir Menschen verwenden sogar die Bibel dazu. Und der Teufel, der Satan, kommt immer wieder, genau mit theologischen Ideen, kommt er zu uns, um uns zu spalten. Er möchte uns ja nicht in Einheit vorfinden, denn dann weiß er ganz genau, der Heilige Geist wirkt genau dort, wo Einheit vorhanden ist. Und er kommt mit theologischen Ideen. Das heißt, wir können sogar mit der Bibel in der Hand, können wir uns spalten und trennen. Wir verwenden Verse gegeneinander und streiten über was das ist für theologische Ideen und trennen uns dann und spalten uns. Wir befinden uns in einer Spaltung. Und so kann der Heilige Geist nicht wirken. So lassen wir es einfach nicht zu, dass der Heilige Geist wirkt. Und das ist eben wichtig und das ist das erste Detail. Dieses Detail, was einfach dieses Prinzip der Einheit, das für uns einfach wichtig ist und das hier besonders herauskommt. Ein weiteres Detail finden wir im Vers 2. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als wäre ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und aus diesem Vers können wir das Prinzip des Übernatürlichen ableiten. Plötzlich geschah aus dem Himmel, also etwas Plötzliches und Übernatürliches, nichts Geplantes. Oft ist es so, dass wir Menschen Erwartungen haben. Oder wir haben Erwartungen gegenüber unseren Kindern, gegenüber unseren Mitmenschen, sie müssen sich so oder so verhalten. Und wir haben auch Erwartungen in Bezug auf den Heiligen Geist, womöglich. So, sie denken, der Heilige Geist kann nur so wirken. Wenn jemand in der Gemeinde die Hände hochhält, während des Gottesdienstes und betet oder während des Lobpreises, dann denkt vielleicht manch einer, ja, da ist der Heilige Geist am Wirken. Toll, super. Und das kann auch genau das Gegenteil sein. Dass jemand denkt, nein, so kann der Heilige Geist nicht wirken, das gibt es nicht. Also wir sind unterschiedlich. Und wir haben vielleicht Erwartungen, die eigentlich den Heiligen Geist eingrenzen. Ja, wenn der Heilige Geist immer so arbeiten muss und so wirken muss, wie wir uns das vorstellen, dann pressen wir ihn in einen Rahmen hinein. Er wird hineingepresst und er soll nach unseren Vorstellungen wirken. Aber genau hier, in diesem Vers, haben wir ein Argument, das dagegen spricht, nämlich der Geist wirkte plötzlich, ungeplant, als niemand es erwartete. Er wirkte auf eine übernatürliche Art und Weise. Über unsere Grenzen hinaus. Also wir sollten ihm keine Grenzen setzen im Heiligen Geist, sondern uns öffnen und ihm erlauben, so zu wirken, wie er es tun möchte. die Erfüllung des Heiligen Geistes weiß, was übernatürlich ist. Also wenn wir das übernatürliche Wirken Gottes zulassen, was mag das da passieren? Können wir uns das überhaupt vorstellen? Sollten wir das gar nicht, glaube ich, oder? Es ist ja übernatürlich. Und ein Beispiel dafür finden wir auch in der Apostelgeschichte, und wir lesen da in Apostelgeschichte Kapitel 10, die Verse 44 bis 46. Also ein paar Blätter weiter. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, redeten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. In diesem Text lesen wir, dass auch die Heiden, also die Nationen, auch den Heiligen Geist empfangen haben. Und wir merken auch die Erwartungshaltung von den gläubig gewordenen Juden. Ja, diese Barriere, dass was sie über den Heiligen Geist wussten und glaubten zu wissen. Ja, nämlich, der Heilige Geist kann nicht über die Heiden kommen. Er kann nicht über die Heiden ausgegossen werden, über diese Hunde. Ja, sie nannten sie Hunde. Die Heiden haben es unrein gehalten, sie durften auch nicht in den Tempel hinein, sie konnten überhaupt keine Gemeinschaft miteinander haben. Und eben auch nicht Einheit. Die Einheit im Heiligen Geist, wie im vorigen Punkt kurz erklärt. Und das war nämlich ihre Barriere, das war ihr Problem. Sie hatten gewisse Erwartungen und genau das ist ja mein Beispiel dafür. Und Petrus sagt etwas später in Apostelgeschichte 11, 17, Petrus, der eigentlich auch ein gläubig gewordener Christ oder Jude, ein gläubig gewordener Jude war, so. Der schreibt in Apostelgeschichte 11, 17, Gott hat ihnen also, als sie zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn, kamen, dieselbe Gabe geschenkt wie uns. Wer bin ich, dass ich es dann noch hätte wagen dürfen, mich Gott den Weg zu stellen? Gott hat also den Juden und den Heiden dieselbe Gabe gegeben. Nicht den Juden eine Gabe und den anderen eine Gabe, den Heiden eine Gabe, sondern dieselbe Gabe gegeben. Wer sind dann wir? Oder Peter sagte, wer bin ich? Und ich möchte das jetzt auf uns tun. Wer sind dann wir, dass wir uns Gott in den Weg stellen? Dass wir ihn vorschreiben, wie er zu wirken hat? Ja, viele Menschen, wie gesagt, urteilen über das Wirken des Heiligen Geistes oder über andere Menschen. Aber vieles verstehen wir eben einfach noch nicht. Und wenn wir vieles nicht verstehen, dann sollten wir deswegen dem Heiligen Geist nicht Grenzen setzen. Sondern wir sollten wirklich offen sein und ihm wirken lassen. Und uns Gott nicht in den Weg stellen, wie wir gerade eben gelesen. Auch wenn wir es nicht verstehen, das ist eben das Prinzip des Übernatürlichen. Nun kommen wir zum dritten Detail, das finden wir im Vers 3. Das Prinzip der Reinigung, und da lesen wir, und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzen sich auf jeden einzelnen von ihnen. Zungen wie von Feuer. Ich meine, der Autor des Buches, Dr. Lukas, der hat sicher nicht das Wort Feuer einfach nur so verwendet, sondern zufällig. Es muss einen Grund dafür haben. In der Bibel ist es im Allgemeinen so, dass vor allem im Alten Testament Feuer immer mit der Gegenwart Gottes verbunden wird. Und mit seiner reinigenden Kraft, mit seiner reinigenden Wirkung. Im Alten Testament vor allem lesen wir oft, dass er Feuer eingesetzt hat, um einfach seine Gegenwart zu zeigen, aber auch von dem Bösen zu befreien, um alles beiseite zu schaffen, das nicht nach seinem Plan war. Und Lukas verwendet hier genau dieses Wort, Feuer. Und tatsächlich ist es so, dass im Feuer sich jedes Material verändert. Je nachdem, welche Temperatur wir verwenden, wie auch immer, es verändert sich die Struktur des Materials. Es wird nicht nur gereinigt, ja, sich alles, was schlecht ist, stirbt ab, fällt weg, aber es verändert dich auch noch etwas. Und ich denke, wir brauchen eine Veränderung in unserem geistlichen Leben. Das ist genau das, was Lukas hier anspricht. Reinigung und Veränderung durch das Feuer des Heiligen Geistes. Das Problem ist einfach nur, dass wir, glaube ich, nicht immer Veränderung haben wollen. Oder dass wir vielleicht vorher nicht so gern mögen, nicht immer. Vorher ist es angenehm, wenn es warm ist, aber wenn es heiß wird, dann wird es vielleicht nicht mehr so angenehm. Aber die geistliche Veränderung, die Veränderung des geistlichen Wachstums, das bewirkt der Heilige Geist durch sein Feuer. Möchten wir das? In 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18, schreibt Paulus: Ja, wir sehen alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Wenn wir also geistlich wachsen wollen, sollten wir zulassen, dass der Heilige Geist wirkt, dass er uns verändert. Der Heilige Geist, der, wenn er kommt, dann zeigt er die Sünde auf und reinigt den Menschen von Sünde. Er hilft dabei, einfach alte Verhalten, die schlechten Verhaltensweisen, das sündige Verhalten abzulegen. Das macht der Heilige Geist, wenn er über uns kommt. Und wir lesen in Römer 8, Vers 13 dazu: Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Der Heilige Geist gibt uns dabei die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir das alte Verhalten ablegen. Und in Titus, Kapitel 3, Vers 5: Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die Erneuerung der Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Also wieder die Kraft des Heiligen Geistes, die erneuert, die reinigt und Veränderung hervorruft. Nur, wie gesagt, manchmal wollen wir nicht verändert werden. Wir mögen uns nicht das Feuer. Ich meine, wenn ich verändert werden möchte, ich möchte mehr mit Gott erleben, ich möchte mehr in der Bibel lesen, ich möchte geduldiger sein. Ja, da ist Veränderung notwendig, ganz klar. Wenn ich das möchte, dann ist Veränderung notwendig, das geht nicht anders. Nur, wenn ich geduldig sein möchte und ich bete zu Gott und bitte um Geduld, wird er mir dann Geduld geben? Er gibt mir keine Geduld, sondern er schafft mir diese Gelegenheiten, dass ich geduldig werden kann. Dass ich Geduld beweisen kann. Das ist nicht immer angenehm für alle, aber so wirkt nur mein Gott. Nur mein Gott, das ist so. Es gibt natürlich noch eine andere Auslegung, wenn es um Reinigung geht. Und die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar, wir finden in der Bibel noch ein weiteres Element, das reinigt. Nicht nur das Feuer Gottes, sondern auch Wasser natürlich. Wasser ist auch ein reinigendes Element. Und es gibt zwei Arten von Christen, diejenigen, die sich durch Wasser reinigen lassen. Und es gibt noch die anderen, die sich zusätzlich zum Wasser noch durch das Feuer reinigen lassen. Und damit wir das besser verstehen, möchte ich zuerst aus dem Alten Testament lesen und die Parallele dazu aus dem Neuen Testament. 4. Mose, Kapitel 31, ab Vers 22. Nur das Gold und das Silber, die Bronze, das Eisen, das Zinn und das Blei, also solche Materialien, alles, was Feuer verträgt, sollt ihr durchs Feuer gehen lassen. Und es wird rein sein. Jedoch soll es mit dem Wasser der Reinigung entzündet werden. Und alles, was Feuer nicht verträgt, sollt ihr durchs Wasser gehen lassen. Und die Parallelstelle dazu im Neuen Testament, wieder wo Materialien im Vorkommen, In 1. Korinther Kapitel 3, ab Vers 11. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wenn nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedermanns Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Denn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Da sehen wir wieder die Parallelen. Es gibt ja Christen, die nur die Reinigung durch das Wasser aushalten, also die Taufe. Und es gibt auch Christen, die noch mehr wollen. Die werden von Gott so wie Gold angesehen. Sie wollen noch mehr strahlen und Gott möchte diese Menschen verwenden. Sie möchten wachsen. Einfach mehr mit Gott im Alltag erleben. Und sie erlauben ihnen dieses reinigende Feuer des Heiligen Geistes. Die Frage ist, reicht uns die Errettung aus? Wollen wir nur errettet sein? Reicht uns die Taufe aus? Oder wollen wir mehr? Ich denke, ein Christ, der den Herzschlag Gottes spürt, der kann nicht eigensinnig sein und sich selbst nur an die Errettung denken. Sondern er denkt auch an andere. Und er möchte das Evangelium weitergeben an andere Menschen. Und das war auch zu Beginn, als in der Apostelgeschichte lesen wir da, ihr werdet eine Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, bis ans Ende dieser Welt. Wollen wir das Feuer des Heiligen Geistes akzeptieren, wie das in unserem Leben? Auch wenn es nicht immer angenehm ist. Ich denke, das Prinzip der Reinigung ist ein Detail, was besonders wichtig ist, einfach um das Wirken des Heiligen Geistes zu verstehen. Nur dann kann der Heilige Geist nicht nur in uns wirken, sondern auch durch uns. Und ich möchte noch etwas dazu sagen, weil ihr auch das Wort Zungen fällt. Aber ich denke, ich werde das anhängen dann etwas später. Wenn es um Sprachen geht, nämlich, wenn wir jetzt dieses Detail anschauen, das nächste Detail in Vers 4. Und zwar, sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das ist das Prinzip der Unterordnung. Wie ist die Natur des Menschen? Wir wollen immer nur das tun, was wir wollen. Ne? Wir denken, was wir wollen, wir sprechen, was wir wollen, wir tun nur das, was wir wollen. Das ist eigentlich die Natur des Menschen. Und eines meiner Kinder wollte einmal unbedingt das haben. Das kostete natürlich Geld, gar nicht zu wenig Geld. Und in einer Diskussion, in einer längeren Diskussion, versuchte ich klar zu machen, überleg nochmal, wir wollen ja nicht das Geld einfach so rausschmeißen, sondern brauchst du das wirklich und so. Und nach längerem Hin und Her kam dann die Antwort, aber das ist doch mein Geld, ich kann damit tun, was ich will. Ja, da sieht man wieder die Natur des Menschen. Vielleicht kennt ihr das auch von euren Kindern. Aber es ist genau das. Wir wollen nur das tun, was wir wollen. Und da kommt im Allgemeinen der Vater noch mit der Idee, Zweiter zu sein. Warum sollten wir Zweiter sein? Das schadet doch unserem Ansehen. Da haben wir doch überhaupt unsere Rechte. Wir wollen uns nicht unterordnen. Warum Zweiter sein, wenn wir Erster sein können? Ja, das Problem ist ja nicht, dass wir im weltlichen Leben uns nicht unterordnen wollen, sondern dass wir genau das auf das geistliche Leben projizieren. Und sie uns dem Heiligen Geist und Gott nicht unterordnen wollen. wenn Gott uns nach links schickt, dann gehen wir nach rechts. So wie bei Jona, der wurde nach Ninive geschickt, da ging er mal nach Tarsis. Und das beschreibt auch Gott im Propheten Jesaja. In Kapitel 30, die Verse 1 und 2. Wer den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr. Welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen, und Bündnisse abschließen ohne meinen Geist und so Sünde auf Sünde häufen, die sich aufmachen, aber mich verlangen sie nicht um Rat. Und ich denke, nur zu oft tun wir das auch. Zumindest weiß das von mir selbst. Wir haben ein Argument, das komplett dagegen spricht, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also komplette Unterordnung. Da waren nicht mehr die Jünger, die früher lauthals nur das taten, was sie wollten, sondern da war sich ihre Zunge unter, ihr Wesen, ihr Sein. Die Jünger ordneten sich unter dem Heiligen Geist. Ich hörte mal von einem Theologiestudenten, der in einer Gebetsrunde mit seinen Kollegen betete und ihm gingen seltsame Worte durch den Kopf. Und er verstand diese natürlich nicht. Und er dachte sich, ich kann es nicht rauslassen, das ist irgendwie so bei den Pfingstern, so soll es ja nicht sein. Ich möchte das nicht. Und er wehrte sich nicht gegen. Also er wehrte sich eigentlich gegen den Heiligen Geist. Er wollte sich nicht unterordnen. Und er erzählte aber das seinen Kollegen nach der Gebetsstunde und diese sagten ihm, wenn es der Heilige Geist ist, dann solltest du dich unterordnen. Lass es einmal zu, du wirst uns schon sehen, was geschieht. Beim nächsten Gebetstreffen gingen ihm wieder diese Worte durch den Kopf. Und er begann in Zungen zu reden, zu beten. Er wurde vom Heiligen Geist erfüllt und eine Riesenfreude überkam ihn. Wenn wir uns dem Heiligen Geist unterordnen, dann erfüllt er uns und gibt uns Freude. Und ich sagte schon vorhin, wenn wir über Zungen reden oder über andere Sprachen, wird das sehr oft missbraucht in vielen anderen Denominationen. Es ist eher schwierig, weil viele sagen dann, nur wenn du die Gabe der Rede hast, also der Zungenrede hast, nur dann bist du wirklich vom Heiligen Geist erfüllt. Natürlich war das ein Zeichen damals. Und es ist eine der Gaben, die der Heilige Geist gibt. Das lesen wir natürlich im 1. Korinther, Kapitel 12. Da sind dann alle Gaben aufgelistet. Aber deswegen zu sagen, ja, nur so kann der Heilige Geist wirken, oder nur dann ist der Heilige Geist in dir, wenn du in Zungen redest, das ist, glaube ich, etwas zu viel. Weil es gibt dieses Zweiklassen-Christentum. Es gibt die normalen Christen und die Christen, die den Heiligen Geist haben. Die Christen, die erfüllt sind, die in Zungen reden, ja, das ist, die sind da oben und die anderen sind da unten. Und ich denke, das ist eine Gefahr. Für viele wieder die Zungenrede oder sind die Gaben wichtiger als Gott selbst. Und ein Beispiel, davon lesen wir auch in Apostelgeschichte 8, da geht es um den Magier Simon, dem auch genau das wichtiger war. Die Erfahrung war ihm wichtiger, die Gabe war ihm wichtiger, als ein Leben nach dem Heiligen Geist zu leben. Und wir lesen da, als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Zur Hölle mit dir und deinem Geld, fuhr Petrus ihn an. Zu denken, was Gott schenkt, könne man kaufen. Nein, du hast keinen Anteil an dieser Kraft und hast kein Anrecht auf sie. Denn in deinem tiefsten Inneren bist du nicht aufrichtig vor Gott. Wichtiger als die Erfahrung der Zungenrede ist, glaube ich, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind und ein Leben nach seinem Willen führen. Nur so kann der Heilige Geist durch uns wirken. Und das ist eben das Prinzip der Unterordnung. Und zum Schluss möchte ich noch zum letzten Teil und zum letzten Prinzip kommen. Und das finden wir in Vers 11, Apostelgeschichte 2, Vers 11. Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Von den großen Taten Gottes reden. Und das ist das Prinzip des Lobpreises. Wenn der Heilige Geist sich über eine Gemeinschaft ausgibt, so wie wir es hier sind, dann gibt er allen Anwesenden die Kapazität, Gott zu loben, Gott zu preisen. Er macht bewusst, was Jesus für uns getan hat. Es wird doch einmal wichtiger für uns. Es wird Priorität in unserem Leben. Dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, damit wir mit Gott wieder eins sein können. Damit wir freien Weg haben zu Gott hin. Das macht uns wieder bewusst. Die Herrlichkeit Jesu macht uns bewusst. Dann können wir richtig und ehrlich anbeten, loben und preisen. Und dann können wir ein Leben in Lobpreis führen. In Epheser Kapitel 5, die Verse 19 bis 20, steht: Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Können wir das, was wir hier lesen, ohne die Erfüllung des Heiligen Geistes tun? Wie wäre es, wenn wir uns auf der Straße treffen und anstatt über andere zu reden, anstatt über Politik, über den nächsten Urlaub zu reden, wenn wir da ein Loblied gemeinsam anstimmen würden oder uns gegenseitig ermutigen mit dem, was wir mit Gott erlebt haben oder das, was uns Gott mitgeteilt hat in der stillen Zeit, wäre das etwas Außergewöhnliches? Nein, ich hoffe schon. Aber wäre es nicht etwas Natürliches, wenn neugeborene Christen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, genau das tun? Wäre das nicht etwas Normales? Der Heilige Geist gibt uns die Kraft. Und erfüllt uns, damit wir Gott anbeten können. Von den großen Taten Gottes reden. Er gibt uns die Kapazität. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Prinzip, das Prinzip des Lobpreises. Was können wir aus dem Text lernen? Ist es noch relevant für uns heute? Ist der Heilige Geist des Pfingsten relevant für uns heute? Ist das Wirken des Heiligen Geistes noch relevant für uns heute? Ich denke ja. Und wir sollten gleich alle Lebenswirklichkeiten beiseite schaffen. Und diese Prinzipien vielleicht nochmal überdenken, anschauen. Wo stehe ich? Wo stehst du? Das Prinzip der Einheit. Sind wir in Einheit? Am selben Ort, aber mit den Gemeinden auch am selben Ort, mit dem gleichen Ziel? Das Prinzip des Übernatürlichen. Lassen wir den Heiligen Geist in uns wirken, so wie er es tun möchte, oder setzen wir ihm Grenzen? Das Prinzip der Reinigung. Erlauben wir, dass der Heilige Geist uns reinigt, durch sein Feuer auch, wenn wir das vielleicht nicht mögen oder es nicht immer angenehm ist? Möchten wir weiter wachsen, Jesus ähnlicher werden? Das Prinzip der Unterordnung. Sind wir offen für sein Wirken, dass der Heilige Geist in uns und durch uns nach außen hin wirkt, dass wir genau dorthin gehen, wo er uns hinschickt? Und das Prinzip des Lobpreises. Dann können wir ein Leben zur Ehre Gottes führen, indem wir ihm danken, loben und ehren für das, was Jesus für uns getan hat. Und auch anderen weiter sagen. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die damals zu Pfingsten ausgegossen worden ist und die wir heute auch erfahren können und dürfen. Abschließend möchte ich ein Vers vorlesen aus Johannes Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Da sagt Jesus: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Amen.